kompakt.
Heute mit diesen Themen. Die Wagner-Festspiele in Bayern haben gestern begonnen mit einer neuen Inszenierung des Liebesdramas zwischen Tristan und Isolde. Wie überzeugend war es? Dann machen wir einen Sommerausflug in den Parco Scherrer im Tessin. Wer war der Mann, der diesen erhabenen Park angelegt hat? Und wir schauen auf einen Schweizer Pionier der Fotografie, der den Blick auf die Welt sozusagen umgedreht hat. Mein Name, Enora Maurer. Der 25. Juli ist dick eingetragen in den Kalendern der Opernfans. Dann starten immer die Bayreuther Festspiele. Gestern war es also wieder soweit am Wagner-Festspiel in Bayern. Der Startschuss fiel mit einer neuen Inszenierung von Tristan und Isolde. Luca Koch aus der Musikredaktion war für uns live dabei und hat sich heute Morgen von Bayreuth zu Beatrice Kern zugeschaltet und als erstes über die Eindrücke von gestern Abend berichtet.
Also erst einmal ein fantastisches Liebespaar mit der finnischen Sopranistin Camilla Nilund und dem österreichischen Tenor Andreas Schager. Die beiden sind keine Unbekannten im Bayreuther Festspielhaus. Andreas Schager singt dieses Jahr sogar in zwei Produktionen, nämlich auch die Rolle des Parsifal. Und Camilla Nilund ist ja auch absolute Wagner-Expertin. Zuletzt war sie auch im Ring in Zürich zu hören.
Und wie passen die Stimmen von den beiden zueinander?
Ja, ich finde, sie verschmelzen sehr schön miteinander. Andreas Schager bringt etwas Schillerndes mit, während mir Camilla Nilunds Wärme in der Tiefe besonders gefällt. Das Einzige, was mir bei Camilla Nilund gefehlt hat, war die Textverständlichkeit. Also ihr Vibrato ist etwas dominant.
Neben den bekannten Stimmen gab es ja aber doch noch auch eine Premiere. Der isländische Regisseur Thorleifur Arnarsson inszeniert zum ersten Mal für die Festspiele. War das ein gelungenes Debüt da in Bayreuth?
Ich muss sagen, ich fand die Inszenierung sehr statisch. Lichtwechsel und ein Nebelteppich waren das Einzige, was die Szenen unterstrichen haben. Dazu muss man aber wissen, Tristan und Isolde ist, was das Geschehen auf der Bühne angeht, ein schwieriges Werk, da einfach nicht viel Handlung da ist, nur große Momente der Sehnsucht und des Schmerzes.
Mhm. Und wurde das Ganze auf der Bühne umgesetzt?
Ja, eben etwas zu wenig in Bewegung. Der Regisseur Thorleifur Arnarsson hat im Vorfeld gesagt, ihn habe seine Heimat Island inspiriert. Das Karge und Langsame der Inszenierung könnte aus Island kommen, aber auch die Schiffsthematik dieser Inszenierung hat etwas typisch Skandinavisches. Das Stück startet im ersten Akt auf einem Schiff, auf der Überfahrt von Isolde von Irland nach Cornwall, wo sie den König Marke heiraten soll, obwohl sie Tristan liebt. Und der zweite und dritte Akt spielen in Wagners Original aber an Land. Thorleifur Arnarsson hat sich aber entschieden, in den beiden letzten Akten wieder auf das Schiff zu gehen, beziehungsweise es immer mehr in einzelne Wrackteile zerfallen zu lassen, was das Unheil am Ende der Oper schön ankündigt.
Also eine Liebe auf Schiffbruch sozusagen. Wie hat das dem Publikum gefallen? Gab es da tosenden Applaus?
Ja, für alle Performenden. Besonders starken Applaus gab es für Christa Meyer für ihre Performance als die Dienerin Brangäne und auch der Dirigent Semyon Bitschkow, der den Sängerinnen und Sängern viel Platz für eigenen Ausdruck gegeben hat. Nur die Regie, die wurde rigoros ausgebuht. Das ist zwar fast jedes Jahr so in Bayreuth, bei einer Tradition, wenn man das so sagen darf. Meistens, weil die Inszenierungen sich zu weit wegbewegen von Wagners originaler Vorstellung des Gesamtkunstwerks. Leid taten mir allerdings die Kostümbildnerin und der Bühnenbildner, die standen nämlich gleichzeitig auf der Bühne und die fand ich absolut überzeugend.
Luca Koch hat berichtet aus der Musikredaktion live von den Bayreuther Festspielen. Diese haben gestern begonnen und dauern noch bis Ende August. Und von Bayern gehen wir heute für unsere Sommerserie ins Tessin.
Die kulturelle Landpartie mit SRF 2 Kultur.
Südlich von Lugano liegt Morcote, ein pittoreskes Tessiner Dorf mit etwa 750 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hierher kam einst der vielgereiste St. Galler Textilhändler Arthur Scherrer. Ab 1930 verwandelte der Deutschschweizer hier im Tessin ein Stück Kastanienwald in einen Garten der Wunder, den Parco Scherrer. Dorothee Adrian stellt ihn vor.
Direkt am Luganersee liegt der Parco Scherrer. 1930 kam der Kaufmann Arthur Scherrer hierher und legte diesen wundersamen Park nach und nach an. Katharina Hörtig führt mich durch und erzählt zu Beginn:
Der hat eigentlich hier sein schönes Paradies gemacht.
Doch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da prallte diese Utopie, dieses Suchen nach einem besseren und schöneren Leben auf eine karge und arme Realität.
Die Tessiner hatten nicht einmal zu essen und hatten wirklich so triviale Probleme gehabt. Und da kommen diese erudierten Menschen aus dem Norden und versuchen, ihren Traum zu verwirklichen.
Heute lädt der Park zum Staunen und Wundern ein. Auf 7000 Quadratmetern beherbergt er viele Pflanzen, Aussichtspunkte, Statuen und Monumente aus aller Welt in Kleinformat. Katharina Hörtig ist Architektin und im Gemeindevorstand von Morcote zuständig für Kultur und Denkmäler, also auch für den Parco Scherrer. Wir laufen vorbei an Hortensien, Azaleen, Magnolien, Zedern, Palmen und Agaven. Und an vielen Statuen, etwa vier Frauen, die für die vier Jahreszeiten stehen.
Und wir sind sicher, es gibt auch verschiedene Sachen, die wir nicht verstehen können. Es gibt überhaupt keine Dokumentation und wir versuchen jetzt alles zu interpretieren.
Dann halten wir an einem Brunnen an.
Hier haben wir diese Fontana Romana. Es gibt diese Grotte, Sie können dort ein Kobra sehen. Und da unten schläft jemanden, oder? Das heißt, man kann seine Haut neu machen, es gibt eine neue Geburt. Also man wird wieder geboren und das ist ein Wunder.
Die Kobra aus Stein schaut geheimnisvoll aus ihrer Höhle. Ein paar Schritte weiter und wir sind beim Belvedere, der schönen Aussicht. Eine Ebene mit phänomenalem Blick über den See und rüber nach Italien. Heute wird dieser Ort gerne für Lesungen oder Konzerte genutzt. Arthur Scherrer war ein Reisender und Sammler. Die Orte, die ihn am meisten faszinierten, integrierte er in seinen Garten, so Katharina Hörtig.
Auf der rechten Seite von diesem Park gibt es den asiatischen Teil und auf der linken Seite gibt es eben den mediterranischen Teil. Über diese Brücke betreten wir den asiatischen Teil.
In einem siamesischen Teehaus feierte Arthur Scherrer Teezeremonien mit Gästen. Durch die Scheibe sehen wir Teegeschirr, Sitzgelegenheiten, Buddhas und einige seiner gesammelten Schmetterlinge. Weiter geht's zum kleinen Tempel der ägyptischen Königin Nofretete. Studierende aus Berlin hätten die Hieroglyphen gemalt, sagt Katharina Hörtig.
Aber hier gibt es noch etwas noch wichtiger. Das sind eben die Asche. Das ist ein kleines Mausoleum. Weil dort gibt es die Aschen von Herr und Frau Scherrer.
In zwei Urnen am anderen Ende des Tempels.
Ist schon
ein Hühnerhaut-Moment. Auf der angrenzenden Terrasse liegen alle Hunde Arthur Scherrers begraben.
Dann hat er wirklich sein Paradies hier gemacht, oder? Nach dem Leben mit seinen Hunden und seiner Frau.
Schließlich gehen wir zum indischen Haus, das sein Büro war.
Diese Palazzina Indiana ist ganz bemustert mit diesen schönen Blumen. Und da gibt es eben diese Schrift, wenn es ein Paradies auf der Erde gibt, das ist hier, es ist hier, es ist hier.
Dieses Paradies gehört heute der Gemeinde Morcote. Auf 7000 Quadratmetern kann man hier Lust wandeln und sich inspirieren lassen. Danach bietet sich ein Besuch im angrenzenden Restaurant an oder das Strandbad von Morcote, wenige Gehminuten entfernt.
Der Parco Scherrer im Tessiner Dorf Morcote. Bei Führungen werden die Häuser geöffnet. Termine für Führungen und auch verschiedene kulturelle Anlässe finden Sie auf der Webseite Visit Morcote unter der Rubrik Veranstaltungen. Und wir machen gleich weiter mit einem Pionier, der den Blick auf die Welt sozusagen umgedreht hat. Der Fotograf Edouard Spelterini. Fast gleichzeitig wird 1783 erst der Heißluftballon und dann der Gasballon erfunden. Sie lassen einen uralten Menschheitstraum wahr werden, den Traum vom Fliegen. Und die Ballone machen etwas bis dahin Undenkbares möglich. Sie eröffnen den Menschen einen komplett neuen Blick auf die Welt, den von oben. Ganz vorne dabei der Schweizer Edouard Spelterini. Wissenschaftsredaktorin Felicitas Erzinger berichtet.
Eduard Spelterini war ein Ballonpionier, der vor allem auch Fotograf war, erzählt der Historiker Benedikt Meyer.
Er hat damit eigentlich den Leuten auch die Welt von oben zeigen können. Und das ist auch so etwas, was ich unglaublich faszinierend finde. Also das ist etwas, das kennt man noch nicht. Man hat die Welt noch nie von oben gesehen.
Damals in den 1890er Jahren ist der Ballon zwar schon knapp 100-jährig. In den Genuss der spektakulären Vogelperspektive kamen aber nur wenige Auserlesene, die sich eine Fahrt in die Lüfte leisten konnten. Die meisten Menschen blieben am Boden zurück. Bis nun eben Captain Spelterini, der mit richtigem Namen eigentlich Eduard Schweizer heißt, mit seinem Fotoapparat loszog. Kein leichtes Unterfangen. Unter den tiefen Temperaturen in der Höhe fror die Mechanik der Fotoapparate immer wieder mal ein. Und die belichteten Glasplatten waren zerbrechlich, durften bei der Landung also nicht zu Bruch gehen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt.
Diese Bilder, die sind wirklich fantastisch von Spelterini. Eben aus dem Luftballon hat er den Leuten dann eben die Schweiz zeigen können, also die Schweizer Städte, das Land, die Berge, plötzlich aus einer völlig neuen Perspektive. Aber auch, der ist auch in Dänemark mit dem Ballon gewesen, auch in Ägypten, Südafrika. Der hat wirklich die Welt von oben zeigen können, was natürlich die Fantasie der Leute auch wieder enorm beflügelt hat.
In ganz Europa hielt Spelterini Bildervorträge. Die Menschen strömten in Scharen herbei.
Also ich kann es eigentlich nur vergleichen mit dieser ersten Aufnahme von der Erde vom Mond aus, oder? Also dieses Earthrise-Bild, wo es einfach einen komplett neuen Blick auf die Welt gibt.
Den berühmten Erdaufgang, von dem der Historiker spricht, fotografierte William Anders 1968, als er mit der Apollo 8-Mission den Mond umrundete. Also rund 80 Jahre nach Spelterini. Der Ballonpilot Spelterini hatte nicht nur das Auge für atemberaubende Aufnahmen, er bewies bei seinen insgesamt rund 570 Fahrten im Gasballon auch immer wieder viel Mut. 1898 schrieb er Luftfahrtgeschichte.
Spelterini fuhr als erster über die Alpen.
Zusammen mit zwei Wissenschaftlern startete er mit seiner Vega in Sion. Der Wind trieb den Ballon über die Diablerie-Gipfel bis nach Frankreich. Sie erreichten eine Höhe von 6.800 Metern. 9 weitere Male überquerte Spelterini die Alpen. Immer im Gepäck sein Fotoapparat. Die Bilder, die er mitbrachte, von schneebedeckten Bergmassiven, dunklen Flanken und zerfurchten Gletschern, sind noch heute einzigartig.
Felicitas Erzinger hat berichtet. Unsere Kollegin der SRF-Wissenschaftsredaktion hat übrigens noch mehr über Ballone, vor allem Heißluftballone, zu erzählen. Die ganze Geschichte ist ab morgen zu hören in der Sommerserie des SRF-Wissenschaftsmagazins oder auch als Podcast unter srf.ch/wissenschaftsmagazin.
SRF 2 Kultur.
Quentin Dupieux ist ein französischer Elektropop-Star und Filmemacher. Er hat die Menschheit mit der abgründig aberwitzigen Kinogeschichte des Killer-Autoreifen Rubber beglückt oder mit der Geschichte der Wildlederjacke Le Daim, die ihren Träger zu Morden anstiftet. Nun legt Dupieux seine kunsthistorischen Einflüsse offen, indem er dem Großmeister des Surrealismus, dem spanischen Maler Salvador Dalí, einen Film widmet, der diesem möglicherweise sehr gut gefallen hätte. Der Titel der Hommage? Dalí, mit 6a geschrieben. SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser hat an der 78-minütigen Farce vor allem der akkurat umgesetzte, surreale Schalk gefallen.
Die erste Einstellung dieses Filmes ist die wunderschön aufgebaute Kulisse einer definitiv Dalí-würdigen Komposition. Aus einem langgezogenen Klavier in einer Juralandschaft wächst eine kleine Zypresse, während vorne ein dicker Wasserstrahl aus dem Instrument in ein flügelförmiges Becken in der Erde läuft. Dahinter steht eine eingewickelte Gestalt und man würde sich nicht wundern, wenn am Horizont noch eine brennende Giraffe vorbeistolzieren würde. Dann stellt sich eine junge Frau vor, direkt in die Kamera hinein. Sie sei Journalistin, Anfängerin und erwarte Salvador Dalí zum Interview. Der Meister taucht schließlich auch auf im Hotelgang und ruft schon von Weitem, er hoffe, sie habe viel Wasser mit übersprudelndem Gas bereit, weil es ihn ausgesprochen grause vor stillen Wassern, die seien gewöhnlich und blasenlos.
J'espère que vous avez de l'eau pétillante à profusion et à disposition. Parce que j'ai une sainte horreur des eaux plates qui sont communes et sans bulles.
Dann bricht Ali allerdings das Interview nach der ersten Frage der Journalistin ab, voller Empörung, weil ja gar kein Kamerateam da sei. Noch während das Kinopublikum Mitleid hat mit der verunsicherten Journalistin, sieht man Dalí auf einem Fernsehbildschirm in Schwarz-Weiß. Er erklärt, das Interessanteste an Dalí sei die Persönlichkeit, lange vor Dalí, dem Metaphysiker, dem Philosophen oder Dalí, dem Maler.
Le plus intéressant de tout ce que fait Dalí, c'est la personnalité de Dalí. C'est pour ça que Dalí personnage est très supérieur à Dalí philosophe, Dalí...
Und während wir nun die Fortsetzung dieses Fernsehinterviews in Farbe im Raum mit dem Kamerateam sehen, wird auch klar, dass die exaltierte Sprechweise und die ganze Szene auf einem Fernsehinterview beruht, das tatsächlich existiert, mit dem echten Dalí. Liebevoll nachgestellt und nachgesprochen von einem der insgesamt 6 Dalí-Darstellern in Dupieux Film. Und auch formal bleibt der Filmemacher bei aller Bastelfreude nah an filmhistorischen Vorbildern. Das Ganze ist eine verschachtelte Endlosschleife, denn im Verlauf des Films erweisen sich das immer wieder abgebrochene Interview mit der Journalistin und die Überlegungen des exaltierten Malers dazu als Szenen im Traum eines Bischofs, der Dalí eben diesen Traum erzählt, während eines Mittagessens, das ebenfalls immer wieder abgebrochen wird, etwa wenn die Journalistin wieder auftaucht. Worauf Dalí anerkennend meint, diese Französin, die sei brillant. Sie schaffe es tatsächlich, ihm im Traum von jemand anderem weiter auf die Nerven zu gehen.
Cette Française est vraiment étonnante. Elle arrive à m'emmerder même à travers le rêve de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait incroyable.
Mit dieser Endlosschleife von Traum, Mittagessen und Interviewversuchen nimmt Filmemacher Dupieux eine filmische Erzählung des einstigen Dalí-Mitstreiters Luis Buñuel auf. Damit zollt Dupieux den beiden zuerst befreundeten, dann verfeindeten Surrealismus-Pionieren, dem Maler und dem Filmemacher, seinen Respekt. Dalí ist ein intelligenter Klamauk, der seine intellektuell hochgetakteten, kunsthistorisch informierten Metaebenen voller Hingabe tief stapelt und dabei auch noch wunderschön gefilmt ist.
Dalí. Die filmische Künstler-Hommage mit 6a im Titel läuft jetzt im Kino. Und zum Schluss machen wir noch einen Ausflug in die Unterwelt von Neapel. Ferien in Neapel sind zwar immer noch ein Geheimtipp, aber wer in die Stadt in der Nähe des Vesuvs reist, sollte unbedingt ein unterirdisches Museum für zeitgenössische Kunst besichtigen. Die von Künstlern, Architekten und Designern gestalteten U-Bahn-Stationen. Thomas Micke.
Je tiefer es ins Erdreich hinabgeht, umso mehr verschlägt es einen den Atem. Bis auf die Rolltreppen ist alles in Mosaiksteinchen bedeckt. Blaue und weiße Steinchen glitzern von den geschwungen geformten Wänden und Decken wie Wellen. Dieses Meer aus Mosaiken öffnet sich an einem bestimmten Punkt zu einer ovalen Kuppel. Entlang der Bahngleise schimmernde Wände, vertikale Bildschirme zeigen ein Meer, das sich ruhig bewegt. Willkommen in der, so die britische Tageszeitung The Daily Telegraph, schönsten U-Bahn-Station der Welt. Komplett gestaltet wurde die Toledo-Station von Bob Wilson, die Mosaiken, und dem Fotografen Oliviero Toscani, die Bildschirme. Die Haltestelle Toledo ist nur eine von mehr als 10 U-Bahn-Stationen, die in Neapel von Künstlern gestaltet wurden. Nächste Haltestelle Duomo. Hier dominieren illusorische Lichteffekte, entworfen von dem römischen Architekten Massimiliano Fuxas und seiner Frau, der Designerin Doriana. In der U-Bahn-Station Universität irritiert Industriedesigner Karim Rashid die Fahrgäste auf spielerische Weise mit fließenden metallischen und chromatischen Linien entlang der Wände, Böden und Decken. Schwarztöne sowie gigantische Repliken und Fotografien antiker Kunstwerke wählte Designerin Gaia Olenti für die Station Museo aus. Wie frei im Raum schwebend wirken die Rolltreppen für die monumentale Station Garibaldi beim Hauptbahnhof. Der französische Urbanist Dominique Perrault hat sie entworfen, metallene Balken, die einen 40 Meter tiefen riesigen Raum durchschneiden. Das gesamte U-Bahn-Projekt und die Wahl der Künstler und Künstlerinnen betreut der Kunsthistoriker und Gründer der italienischen Kunstrichtung Transavanguardia, Achille Bonito Oliva. Das sind ja Durchgangsstationen und keine musealen Orte zum Verweilen. Und so wirken Architektur, Design, Installationen und Kunst an den Wänden und Decken ganz anders auf die eiligen Betrachter. Hinterlassen Eindrücke, die schnell sind, aber nachhaltig sein können. An solchen Orten, und das ist fantastisch, kommen aufgrund der puren Größe der Räumlichkeiten vielfältige künstlerische und architektonische Ausdrucksformen zum Einsatz. Neapel gilt seit den 1960er Jahren als eine der wichtigsten Städte Italiens in Sachen zeitgenössischer Kunst. Mit dem kostspieligen U-Bahn-Projekt investieren auch die Kommune und die städtische Verkehrsgesellschaft in zeitgenössische Kunst, ganz ohne finanzielle Hintergedanken. Denn das Plus an Kunst in den U-Bahn-Stationen produziert ja kein Mehr an Einnahmen. Zur Freude der neapolitanischen U-Bahn-Benutzer und immer öfter auch der Touristen. Für sie ist die U-Bahn inzwischen ein Reiseziel geworden. Alle paar Jahre wird eine weitere U-Bahn-Station künstlerisch transformiert, wie jetzt die frisch eingeweihte Station San Pasquale. Ein Projekt des italienisch-slowenischen Architekten Boris Podrecker in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Künstler Peter Kogler. Darstellungen von Wellen an den Wänden und Decken in zahllosen Blautönen. Eine Installation, die an ein gigantisches Schiffsrelikt erinnert. Und mittendurch die Rolltreppen. Sie scheinen den Abstieg in die Tiefe des Meeres vorzutäuschen.
Thomas Micke war das über die gestalteten U-Bahn-Stationen in Neapel. Und das war's für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name Enora Maurer.
Kultur kompakt.